Wir haben heimlich bereits beim letzten Mal zum Thema von heilsam, unheilsam, Verdienst und unverdienstvoll eigentlich das Thema Karma eingeläutet, weil diese Begrifflichkeiten zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für ein Verständnis von Karma gehen. Die Darlegung von Karma in der Buddha-Lehre ist zentral. Sie ist eigentlich recht eindeutig. Sie ist nicht schwierig zu verstehen. Es braucht kein meditatives Verständnis. Karma ist sehr einsehbar. Sie wird in vielerlei Weise in den Lehrreden dargelegt. Karma hat einen Stellenwert in der Ethik des Buddha. Karma hat einen Stellenwert in bedingtem Entstehen, also ein Paticca-Samuppada, der zentralen Darlegung von Konditionalität, der Lehre des Buddha. Karma hat einen Stellenwert in Geistesschulung, unter anderem auch in Meditation. In allen diesen Bereichen ist Karma eine unverzichtbare Darlegung. Einem weiteren Bereich, nämlich jenem von Jati, von Geburt, von Punabhava, von Wiederverkörperung oder Wiederwerden, was wir so etwas hemdsärmlich mit Wiedergeburt übersetzen, spielt Karma auch eine Rolle. Um es vorwegzunehmen, die Darlegung von Karma wird oft verballhornt. Sie ist unpopulär und Leute meines Schlages kneifen aus vor ihr. Ihr könnt ganz viel Buddhismus lernen und ganz viel Meditation machen, ohne dass ihr sehr viel oder sehr Nachdrückliches zu Karma hört. Einfach, das Thema ist unpopulär. Nicht nur unter Meditierenden, sondern auch unter Darlegenden von Meditation. Es gilt als schwierig darzulegen, es produziert viel psychologischen Widerstand. Und wie alle schwierigen Themen erfreut es sich geringer Beliebtheit. Also eine Folge davon. Das hat ein paar sehr gravierende Nachteile. Die meisten von euch sind, alle von euch sind Meditierende und einige von euch hören mich sonst zu Meditation, andere nicht. Man kann heute sehr viel über Meditation, über Achtsamkeitsschulung, über Sammlung, über Einsicht lernen, ohne wirklich in auch nur annähernd ausführlicher Weise über die Thematik von Karma zu lernen. Meditation wird unterrichtet ganz häufig auf Retreats. Das hat sich hier im Westen als die Situation herangebildet, in der meditative Schulung am besten vermittelt wird. Und es hat sich so eine Art stillschweigendes Verständnis gebildet. Das ist der Ort, wo wirkliche Meditationspraxis stattfindet. Ich kann diesem Rahmen von meditativen Retreats nur wirklich beipflichten. Das ist eine fabelhafte Sache. Das ist, glaube ich, etwas, was diese Zeit besonders hervorgebracht hat. Zugleich ist der Rahmen von meditativen Kursen ein sehr künstlicher Rahmen. Es ist ein sehr eingeschränkter Rahmen. Und einige der Sachen, die dort rausfallen, ist die Darlegung über Karma. Wenn diese Darlegung über Karma fehlt in der Vermittlung von Geistesschulung, wenn wir uns darauf spezialisieren, unter relativ künstlichen, relativ überschaubaren und kontrollierten Bedingungen Dinge wie Achtsamkeit und Einsicht zu üben, dann kann es vorkommen, dass wir es schwierig finden, in unserem weniger gesicherten Alltagsleben Entscheidungen zu fällen. Es kann vorkommen, dass wir es schwierig finden, unsere Meditationspraxis in Beziehungen einzubringen. Es kann gravierend schwierig sein, wenn es in einem meditativen Setting darum geht, eine Art gleichmütige Achtsamkeit zu entwickeln gegenüber allen Ereignissen in meinem Geist, wenn ich in eine Situation komme, in der ich ethische Entscheidungen fällen muss. Ich glaube, das hat sich langsam herumgesprochen, dass das ein Problem ist. Ein Problem ist es natürlich deshalb, weil die Darlegung von Kamma rausfällt, in einer Darlegung, die sich alleine auf Einsicht und Sammlung spezialisiert. Deshalb wird keine, wie auch immer geartete Sammlungstechnik euch beispielsweise ethische Entscheidungen oder karmische Konsequenzen vor Augen führen können. Es wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass einige der Leute, die die dümmsten und falschesten, vom Buddha verpöntesten Ansichten hegen, vorzüglichen Samadhi hatten, ja, in den Lehrreden zum Beispiel. Es macht also Sinn. Es gibt übrigens auch eine ganze Reihe von Lehrern, einige davon zählen zu meinen Freunden, die die Darlegung des Buddha zu Kamma explizit verwerfen, ja, die sie entweder für nicht wichtig erklären oder aber sie für sie herunterwiegeln. Ja. Also versuchen, das als einen Teil der Buddha-Überlieferung, die nicht wirklich zum Kern der Darlegung gehört, darzustellen. Natürlich gibt es auch das andere Extrem. Es gibt ein paar meistens berobte Fundamentalisten und Fundamentalistinnen, die aus der Darlegung von Kamma einen zentralen Aussagepunkt der Lehre machen und das zugunsten von anderen oder zu Ungunsten von anderen Aspekten der zum Beispiel der meditativen Darlegung als die Hauptbotschaft darstellen und die besonders uns einzupauken versuchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, was damit verloren geht, wenn diese Darlegung nicht reinkommt, wenn bei allem unserem Bemühen um Einsicht, bei allem unserem Bemühen um Sammlung, eine grundsätzliche Aussage des Buddha zur Konsequenz von Handlungen und zu unserer Fähigkeit, Handlungen ethisch zu verorten, draußen bleiben. Und das ist, was es ist. Zum Begriff, ganz klar, Kamma, Verhalten. Ja, das Verb Karoti machen. Die Wurzel ist ja, tun, im Wesentlichen tun. Ja? Kamma ist das Substantiv daraus und Verhalten, das ist eine gute Übersetzung, wirken, handeln, tun. Ja? Was Kamma nicht ist, das ist mir ein großes Anliegen, Kamma ist nicht die Konsequenz davon. Kamma ist nicht die Frucht, Kamma ist nicht die Konsequenz, Kamma ist nicht, was ich kriege. Dieser Begriff, den der Buddha auch braucht, den nennt er Vipaka. Und es ist eine der Tragiken dieser Darlegung, dass man diese Begriffe nicht auseinanderhält. Ja? Vipaka heißt das Reifen, die Frucht, Wirken. Die Wirkung, nicht das Wirken, sondern die Wirkung. Ja? Jetzt, oft redet der Buddha von Kamma Vipaka. Dann meint er den Prozess, dass Handlung eine Wirkung nach sich zieht. Wenn er von Kamma alleine redet, dann redet er davon, dass Handlung, dann redet er vom Tun. Nun ist es so, dass diese Darlegungen nicht nur in den Händen von buddhistischen Darlegenden in den Westen gekommen sind. Die hauptsächlichen Überlieferer waren eine Reihe von Leuten, die sich der Theologie zugehörig, der Theosophie zugehörig fühlen. Und diese Leute basieren einen Teil ihres Verständnisses in der vedischen oder hinduistischen Tradition, beziehungsweise eine Ausprägung davon. Der Begriff Kamma oder Karma in seinem geläufigeren Sanskrit-Ausdruck unterliegt vielen Missverständnissen und wird manchmal gebraucht so im Sinne von Schicksal, im Sinne von Determinismus oder eben im Sinne von Vipaka. Ja, es ist mein Karma, dass es schief geht. Ja. Das wäre ein typischer missbräuchlicher Gebrauch des Wortes. Der Buddha hat diese Darlegung von Kamma gemacht, damit wir über unsere Handlungen klarer ethische Entscheide fällen können. Das ist der Sinn von Karma. Der Sinn von der Darlegung zu Karma ist nicht zu erklären, weshalb ich im letzten Leben die Königin von Ägypten war und in diesem Leben bin ich nur ein kleiner Meditationslehrer. Ja? Das ist nicht der Sinn von Karma. Der Sinn von Karma ist auch nicht zu erklären, weshalb 23 Leute, die alle völlig verschiedene Charaktere haben und sich nicht kennen, Männer und Frauen und Schulkinder alle im selben Bus in die Schlucht stürzen. Das ist nicht der Sinn von Karma, solches Zeug zu erklären. Karma ist nicht ein Versuch, die Welt zu erklären. Aus der Sicht des Buddha ist Karma eine natürliche Ordnung. Es ist ein sogenanntes Naturgesetz. Kammaniyama ist ein Aspekt von eines von fünf verschiedenen sogenannten Niyamas, von fünf verschiedenen Ordnungen. Eines davon hat zu tun, Utu-Niyama, mit Wärme, mit Temperatur und Jahreszeiten, Zyklen. Ein anderes hat zu tun mit Vererbung, Bija-Niyama zum Beispiel. Ein drittes hat zu tun, Chitta-Niyama, mit den psychologischen Gesetzmäßigkeiten. Eines hat zu tun, Kamma, mit der Gesetzmäßigkeit, wie sie aus der ethischen Komponente unseres Handelns entsteht. Und eine letzte, vielleicht größte, die heißt Dhamma-Niyama. Also Kamma ist ein Aspekt, ein Naturgesetz, ethische Komponente von Handeln, von bewusstem Handeln. Damit es klar ist. Wenn ihr euren Zahnarzt in einer Attacke von Schmerzen die Finger beißt, dann ist das kein Karma. Ja, das ist eine Instinkthandlung oder eine Reflexhandlung. Und die hat keine ethischen Konsequenzen. Sie hat sehr wohl Konsequenzen, aber nicht ethische. Einfach damit das klar ist, damit wir diesen Begriff einmal so versuchen zu brauchen, wie ich glaube, der Buddha hat ihn gebraucht und dass wir das herausschälen von den vielleicht populäreren Fehlverständnissen. Der Buddha hat von sich selber gesagt, er sei ein Kammavadin. Als man ihn genagelt hat, seine Lehre zu definieren, hat er ein paar Aussagen gemacht über seine Lehre. Eine davon, er sei ein Karmavadin, ja, einer, der eine ethische Darlegung von Handlung und Wirkung pflegt. Er sei ein Virya-Vadin, einer, der Bemühen und Anstrengung lehrt. Er sei ein Vibhajya-Vadin, einer, der differenzierte Analyse darlegt, der Dinge zergliedert. Er hat gesagt, es gäbe Anschauungen, die dieser Darlegung von Karma kategorisch gegenüberstehen, die also seine Darlegung von Karma ausschließen. Er hat drei von diesen Darlegungen explizit genannt. Eine davon ist die Verleugnung von Ursächlichkeit, dass es keine Rolle spielt, ob man nett ist oder nicht, ob man gute oder schlechte Absichten hat, ob man Leute plagt oder sie unterstützt. Eine andere ist, dass die Konsequenzen, dass sowohl das Handeln als auch die Konsequenzen von Handeln auf das Wirken einer Gottheit zurückgehen. Ja, also dass es eine dem Menschen übergeordnete Instanz gibt, die im Wesentlichen dafür sorgt, ob dieser Mensch gut oder schlecht handelt. Und die dritte, das ist vielleicht die interessanteste, ist die Behauptung, dass alles, was wir fühlen, auf Karma zurückginge. Also die Behauptung, das wäre heute in philosophischen Begriffen eine Art Determinismus. Es gibt berühmte Determinismen, Prädestinationslehre von Augustinus, die der Luther nicht aufgenommen hat, aber der Calvin hat sie. Jede Form von Schicksalsgläubigkeit. Der Buddha hat sich gegen Determinismen dieser Art sehr gewehrt. Er hat sich dagegen gewährt, dass andere Darlegungen, zu seiner Zeit etwa die Jainas, eine deterministische Lehre gepflegt haben, nach der zum Beispiel man sich läutete, indem man sich Schmerzen zufügte. Und also hat die Jaina-Lehre einen sehr schmerzasketischen Ansatz. Ja. wo davon ausgegangen wird, dass der Umstand, dass es weh tut, dafür sorgt, dass sich mein Herz veredelt. Das ist etwas, wogegen sich der Buddha gewehrt hat. Er hat sich auch dagegen gewehrt, dass man aus seiner Karma-Darlegung einen Determinismus macht. Einer der berühmten Texte, für den es heute nicht mehr reichen wird, werde ich hoffentlich das nächste Mal mit euch anschauen. Das ist die Sivaka-Sutta, wo für eine Form von schmerzlichem Gefühl eine ganze Reihe von möglichen Gründen da sind. Karma ist einer von sieben. Ja. Also nicht alles, oder wie Vipaka, nicht alles, was euch wehtut, ist direkt aus der Folge von Karma wie Vipaka abzuleiten. Karma trägt Wirkung oder zieht Wirkungen nach sich. Unser Handeln zieht Wirkungen nach sich. Dieses Wirken mag reifen, entweder unmittelbar nach unserem Handeln. Es mag reifen in diesem Leben und es mag reifen in einem späteren Leben. Es ist gelegentlich bemühen sich gute Buddhisten, bedingtes Entstehen zu erklären, und dann kommt alles zusammen. Wiedergeburt, Karma und Paticca-Samuppada, das sind quasi ein und dieselbe Packung. Das ist etwas, was im Wesentlichen am Ende meines Lebens stattfindet, wenn ich sterbe, und was quasi die Mechanik der Wiedergeburt darlegt. Das ist eine sehr unglückliche Auffassung. Der Buddha hat diese Darlegungen alle gegeben, damit wir praktizieren können. Er hat uns nicht einfach erklärt, wie es kommt, dass wir hier gelandet sind und was passieren wird, wenn wir von hier sterben, sondern diese Darlegungen sollen einer kontemplativen Erkenntnis dienen. Und zwar nicht erst, wenn wir sterben, sondern vor allem, während wir leben. Wenn man die Darlegung von Karma auf einen mechanistischen Aspekt von Wiedergeburt reduzieren, geht einiges schief. Dann geht uns die Power dieser ganzen Darlegung verschüttet. Der springende Punkt in dieser Darlegung von Karma sind eigentlich zwei springende Punkte. Der eine ist, dass der Buddha als genötigt, Karma genauer zu definieren, hat Karma auf Absicht zurückgeführt. Ja. Das berühmte und ich habe es euch zitiert. Und dann habe ich den Teil, glaube ich, den ich zwar zitiert habe, aber nicht übersetzt. Ich hoffe, den habt ihr alle mitgekriegt. Ja, nämlich das Handeln es ist Absicht, Mönche, die ich Karma nenne. Und dann fehlt leider noch der Rest dort. Das Pali hat es, Kayena Vajaya Manasa. Also durch den Körper, durch die Sprache und durch den Geist. Alle diese drei Ebenen sind Ebenen von Handeln. Es ist also nicht nur so, dass ich Dinge, die ich tue mit meinem Körper, als Karma zu erachten habe, sondern auch Dinge, die ich sage, die ich schreibe, die ich sonst wie irgendwie, egal ob ihr einen Podcast macht, das wäre ja auch Vajakarma, die ich verbal äußere, und letztlich Manasa, wenn ich mit meinem Geist eine Bekräftigung eines Impulses ausspreche, dann ist das auch Handeln. Also eine immer wiederkehrende, beispielsweise Bekräftigung eines unglückseligen Impulses, ist ganz klar Akusala-Karma. Zum Beispiel eine Ditti, eine Anschauung bekräftigen, eine Anschauung, die nicht zutrifft, natürlich noch schlimmer. Wäre eine Form von Karma, das ich mit dem Geist vollziehe. Ja. Auch hier, der Buddha hat sich abgegrenzt von Stimmen seiner Zeit, wie Jaina-Darlegung insistiert, dass die Akte, die Handlungen, das Verhalten des Körpers die gewichtigste Form von Karma sind. Der Buddha war der Meinung, dass das Karma unserer geistigen Absichten das Gewichtigste ist, ja, was die Entwicklung und die Zurück- oder die Retardierung einer solchen Entwicklung angeht, hält er Manokarma für die gewichtigste Komponente unseres Handelns. Also das, was wir in unseren Absichten tun, das fällt ins Gewicht am meisten. Und es ist einen Großteil seiner Darlegung richtet er darauf aus, dass wir an unseren Absichten arbeiten. dass wir sie klären, dass wir ihre Wirkungen kennenlernen, dass wir sie schulen, dass wir sie bestärken, wo sie heilsam sind, dass wir sie schwächen oder vertreiben oder vermeiden, wo sie unheilsam sind. Ich glaube, es wird offenkundig aus diesen Darlegungen, dass Karma nicht nur eine Individualethik begründet, also was mir bekommt und was es für mich zu tun gilt, sondern dass es auch eine Sozialethik begründet, dass es eine große Rolle spielt, wie ich mit anderen umgehe, was in meinen Absichten stattfindet. Ich habe euch ein paar Texte mitgebracht, die ich gerne nachher verteilen wollte. Hier nur ein ganz kurzes Zitat aus der Anguttara, aus dem 6. Buch. Wie aber wirkt ein Mensch sowohl zum eigenen Heile als auch zum Heile der anderen? Da strebt ein Mensch danach, selber Gier, Hass und Verblendung zu überwinden, und er spornt auch die anderen dazu an. Ja, das ist eine ganz einfache Aussage, wie die Individualethik und die Sozialethik sich verzahnen.